Was für ein schönes Lied. Das sagt schon so viel. Ja. Stellt euch mal eine Familie vor, die in einem wunderschönen, riesengroßen Areal lebt, das mit einem hohen Zaun umschirmt ist. Die Familie, die hat alles, was sie zum Leben braucht. Sind Selbstversorger und zufrieden mit ihrem Leben. Sie sind in Sicherheit, haben es sich gut eingerichtet. Da kommt plötzlich ein Tornado, reißt ihren Zaun ein und verwüstet ihren Garten. Nun sehen sie zum ersten Mal, was hinter dem Garten ist. Hinter dem Zaun nehmen Menschen wahr, die sie vorher gar nicht sehen konnten. Lernen, Hilfe anzunehmen, sehen, dass neben ihnen Familien gibt, die auch von dem Tornado oder von irgendeinem Tornado betroffen sind, fangen an, aufeinander zuzugehen. Manchmal geht es uns so wie diesen Menschen. Wir leben unser Leben, fühlen uns in Sicherheit, sind zufrieden und dann bekommen wir plötzlich einen Anruf. Ein Anruf, der einem Tornado gleicht. Deine Frau oder dein Kind oder dein Mann haben einen Unfall gehabt. Sie sind jetzt in der Intensivstation und ringen mit ihrem Leben. Oder noch schlimmer, ein Angehöriger, ein Freund ist plötzlich verstorben. Oder du bist beim Arzt, erwartest das Ergebnis und er hat sehr schlechte Nachrichten für dich. Eine Kündigung oder eine Scheidung können dich auch in eine solche Situation der Bedrohung hineinbringen. Oder dein Land wird bedroht. Es herrscht plötzlich Krieg. Alles Tornado-Situationen, die sich nicht ankündigen, sondern plötzlich da sind. Zeiten, in denen es dunkel wird und in denen du Leid erfährst und Leid dein Leben begleitet. Ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, wie man in diesen Zeiten überleben oder besser noch leben kann, beziehungsweise es lernt, darin zu leben. Als erstes möchte ich dir sagen, dass es ganz normal ist, dass solche Tornados kommen und du schlechte Zeiten erlebst. Es gehört zum Leben dazu. Es liegt nicht an dir. Du bist auch nicht schuld. Hast nichts falsch gemacht, bist nicht aus Gottes Gnade gefallen. Jeder von uns macht zwar Dinge falsch, aber das heißt nicht, dass wenn dir schlimme Dinge passieren, die einzige Begründung ist, dass du etwas falsch gemacht hast. Hör also damit auf, dich mit Hätte-Sätze zu quälen. Hätte ich mich besser ernährt? Hätte ich besser auf mein Kind aufgepasst? Hätte ich mich mehr zurückgenommen, würde meine Ehe noch bestehen. Du bist ein fehlbarer Mensch und deshalb wird es Zeiten geben, die schwer für dich sind. Es ist ein ganz normaler Bestandteil unseres Lebens als Mensch. Der Grund deines Leidens liegt nicht in dir. Es ist auch keine Strafe. Es gibt auch niemand, der diese Zeiten nicht durchlebt. Aber wir glauben oft, dass wir die Einzigen sind, denen es so schlecht geht. Wir leben in einer Welt, in der Leid oft einfach versteckt wird. Es ist nicht toll zu leiden. Und deshalb macht man vieles mit sich selbst aus. Man vertraut sich nicht einem anderen an und vereinsamt dann in seinem Leiden und verstärkt damit dann noch das Leiden. Dunkle Zeiten sind begrenzt. Mittendrin fühlt es sich wie eine Ewigkeit an, aber das ist einfach nicht die Realität. Jede Dunkelheit ist irgendwann zu Ende. Es werden auch wieder helle Tage kommen. Vielleicht geht es dir gerade auch richtig gut. Dann gratuliere ich dir. Ich freue mich mit dir, dass du eine solch gute Phase erlebst und dankbar sein kannst. Die Realität ist aber, dass diese Phase irgendwann ganz plötzlich zu Ende sein kann und auch in deinem Arenal ein Tornado ausbricht. Deshalb ist es gut, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie man solche Zeiten durchlebt. Manchem von euch ist Viktor Frankl ein Begriff. Er war Jude, von Beruf Neurologe und Psychiater und durchlebte das Konzentrationslager Auschwitz. Dabei beobachtete er Menschen oder seine Mitgefangenen und stellte fest, dass einige von ihnen diese Zeit besser durchlebten als andere. Sein Fazit war eine neue Methode, die er Logotherapie nannte. Und er schrieb ein Buch mit dem Titel Und trotzdem Ja zum Leben sagen. Seine Erkenntnis bestand darin, dass er feststellte, dass der Mensch nach einem Sinn im Leben strebt und dass er krank wird, wenn er keinen Sinn in seinem Leben mehr sieht. Dass zur menschlichen Existenz nicht nur der Leib und die Seele gehört, sondern auch eine geistige Dimension. Das bedeutet ganz praktisch, nur wenn wir einen Wert, einen Sinn in solchen Zeiten sehen, können wir sie gut bewältigen. Und ohne einen bleibenden Schaden da durchgehen. Unsere Seele hat nämlich von Gott die Fähigkeit bekommen, leidvolle Dinge zu verarbeiten. Genauso wie dein Körper die Fähigkeit hat, sich zu regenerieren. Aber eben nicht sofort. Das soll nun die Grundlage unserer Überlegungen sein. Welchen Sinn, welchen Wert haben leidvolle Situationen? Denn diese Frage beschäftigte die Menschen damals im Konzentrationslager ganz existenziell. Und jeden von uns in unserem ganz persönlichen Leiden natürlich genauso. Ich glaube, ein Leben ohne Leid, ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne Trauer ist nicht wirklich erstrebenswert. Denn das heißt in der Regel, dass wir auch weniger geduldig, weniger mitfühlend, weniger barmherzig mit anderen Menschen wären. Und das ist nicht erstrebenswert. Außerdem glauben wir zunehmend, dass wir Gott nicht bräuchten. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann muss ich feststellen, dass ich Gott nie wieder so nahe war wie in meiner dunkelsten Zeit. Oft sind die richtig schlechten Zeiten in Bezug auf meine Beziehung zu Gott die besten. Aber die Zeiten, die markant sind, die unser Leben nachhaltig verändern, sind häufig die, in denen es sehr wehgetan hat. Im Rückblick bewerten wir sie anders. Aber wenn du mittendrin steckst, ist es nur eine Theorie. Doch es ist dennoch die Wahrheit. dass uns diese Zeiten reifer, tiefer, echter und verfügbarer machen für eine Begegnung mit ihm. Ein sehr treffendes Beispiel ist der Prophet Elia. Elia kommt von seinem größten Sieg. Er hat alle möglichen Baalpriester umbringen lassen. Es kam Feuer vom Himmel. Doch dann passiert etwas sehr Seltsames. Königin Isabel spricht eine Todesdrohung aus. Und Elia hat auf einmal Angst vor dieser Frau. Der Mann Gottes, der gerade noch gesehen hat, dass Feuer vom Himmel fällt, der geeifert hat vor Gott, klappt in sich zusammen. Manchmal geht es uns so wie Elia. Wir tun ganz viel für Gott oder für andere, sind völlig ausgepowert vom vielen Tun und merken plötzlich, es klappt nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und so igeln wir uns ein, wie Elia. Was passiert dann bei Elia? Elia begegnet Gott nicht im Feuer, nicht im Donner, nicht im Sturm und nicht im Erdbeben, so wie bisher, sondern dieses Mal ganz anders. Ein leises, sanftes Säuseln berührte ihn. Was hilft uns, in solchen leidvollen Zeiten zu einer neuen Begegnung mit ihm zu kommen? Damit wir uns aufmachen und bei ihm überhaupt Hilfe suchen, müssen wir wissen, dass wir mit unserer Not, mit unserem Klagen, mit unserer Trauer willkommen sind. Dass er uns sieht und versteht, wie es mir geht. Wenn wir in der Bibel nach Geschichten suchen, die uns mitteilen, dass er ein Gott ist, der uns sieht, werden wir ganz schnell fündig. Lea, die Ungeliebte. Stellt euch mal vor, die Frauen unter uns, ihr werdet einem Mann einfach so untergeschoben, der euch gar nicht will, der euch nicht bewundert, der euch ablehnt und der eigentlich deine Schwester will. Lea wurde aufs Äußerste in ihrem Frausein beschämt. Aber Gott sieht Lea. Ihm geht ihr Schicksal nahe. Und deshalb beschenkt er sie mit vielen Kindern, was damals die Würde der Frau sehr nach oben gebracht hat. Oder die Witwe, die einen doppelten Verlust hat. Erst der Mann und nun der Sohn. Jesus sieht ihre Verzweiflung und weckt ihren Sohn, den Jüngling von den Toten auf. Oder der Kranke am Teich Bethesda. So viele Jahre liegt er dort. 38 Jahre unter vielen anderen. Und er hat keinen Mensch, der ihm hilft, ins Wasser zu kommen. Jesus sieht ihn unter den vielen Menschen und wird sein Mensch, sein Gott, der ihm hilft. Bei allen dreien steht, und er sah. Gott hat bemerkt, dass sie leiden. Gott bemerkt es, wenn wir leiden. Er geht nicht vorbei. Ihm geht das Leid anderer nahe. Er fühlt mit. Als Maria weinte, weil Lazarus gestorben war, hat Jesus mitgeweint. Und zwar nicht nur, weil er Gott ist und allwissend, sondern weil es ihn ganz persönlich betroffen hat. Ich als Mensch kann Leiden bis zu einem gewissen Grad verstehen. Aber in der Regel verstehen wir nur das, Leiden, das wir selbst erlebt haben. Das spüren wir als Betroffene, der hat das Gleiche erlebt und deshalb fühlen wir uns verbunden. Ich weiß aber nicht, wie es sich anfühlt, eine Amputation zu haben. Ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, durch eine Chemotherapie durchzugehen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, ein Kind zu verlieren. Und ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, im Krieg zu sein. Diese Liste könnte ich beliebig fortsetzen, weil ich noch nicht in diesen Situationen war. Unsere Leidensfähigkeit als Menschen sind begrenzt. Ganz anders ist das bei Jesus. Er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Ein Mensch kann nur einen Tod sterben. Jesus hingegen hat als Mensch gelitten. Es hat ihm genauso wehgetan, wie es dir wehgetan hätte. Aber auch als wahrer Gott. Und das bedeutet, er hat die Summe allen menschlichen Leides persönlich kennengelernt. Er ist mit jedem Schmerz vertraut. Ja, er ist der Mann der Schmerzen. Deshalb kennt er deinen Schmerz und dein Leid wie kein anderer. Im Letzten sind unsere ganz tiefen emotionalen Leiden, die wir haben, immer emotionale Verletzungen, die wir oft aus der Kindheit mittragen und die dann in neuen Situationen wachgerufen werden. Deswegen ist es so entscheidend wichtig, dass du weißt, dass er der Vater aller Väter ist, der dich emotional heilen kann und will und der Veränderung schenkt. Deshalb komm zu Jesus. Er ist zuständig für unser Leid, was auch immer es ist. Wir versäumen häufig, zu Jesus zu kommen. Er ist der Adressat von Klage und Trauer, nicht dein erweiterter Freundeskreis. Es ist verständlich und auch okay, auch bei anderen zu klagen. Das ist ganz menschlich, aber wirklichen Trost kann nur er dir geben, weil er dich kennt wie kein anderer. Im Psalm 9, Vers 10 steht: So wird der Herr für den Bedrückten zur Burg in Zeiten der Not. Wir meinen manchmal, dass der Herr einem so ganz automatisch zur Burg wird und zur Festung. Aber ein Turm bringt nur dann etwas, wenn man sich in diesen Turm hineinflüchtet, sich in ihm birgt. Wir neigen dazu, uns überall sonst hin zu flüchten, versuchen uns mit allem Möglichen abzulenken. Wohin flüchtest du, wenn deine Seele schreit? In irgendwelche Actionfilme oder Liebesfilme? In deine Arbeit? In deine Beschäftigung? In Beziehungen und Freundschaften? Aber nicht mal ein geliebter Mensch kann die Burg deiner Seele sein. All das sind trügerische Burgen. Das wirst du irgendwann merken. Ob er wirklich deine Sicherheit ist, musst du ganz alleine herausfinden. Dabei kann dir keiner helfen. Das kannst du auch in keinem Buch nachlesen. Ob du mit deinem Schmerz, deinen unerfüllten Sehnsüchten, mit deiner Verzweiflung bei ihm aufgehoben bist oder ob du ins Leere fällst oder wieder merkst, dass dein Leben Gestalt annimmt und dass du wieder Boden unter den Füßen bekommst, wenn du all deine Bestätigung, Liebe und Sicherheit in ihm suchst, das musst du selber herausfinden. Wenn du in ihm deine Sicherheit hast, bist du zutiefst in dir selbst zu Hause. Du weißt, wer du in ihm bist. Du weißt, ich bin geliebt in dem, der ich bin und nicht auf der ständigen Wanderschaft nach Sicherheit im Außen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den du im Schmerz tun und lernen kannst, ist eine Ewigkeitsperspektive einzunehmen. Jede Erfahrung von Leid birgt in sich die Möglichkeit, uns zu erinnern, dass es eine Ewigkeit gibt. Jedes Leid trägt in sich die Botschaft, die lautet: Du bist hier nicht zu Hause. Jeder Mensch hat Sehnsucht nach Leben, nach Liebe, nach Gerechtigkeit. Doch dann erleben wir, kaum hat das Leben angefangen, wird man älter, dann wird man krank, irgendwann stirbt man. Kaum läuft es ein bisschen gut, kommt der nächste Schicksalsschlag. Das Leben ist irgendwie umgeben von Tod. Und das ist nicht nur ein Eindruck, sondern die Wahrheit. Und hier geht es jetzt nicht um eine Jenseitsvertröstung. Ohne einen Blick auf die Ewigkeit können wir unmöglich eine richtige Perspektive auf das Leiden bekommen. Es macht keinen Sinn, dass Menschen auf der ganzen Welt leiden, dass Menschen für Jesus leiden, dass Missionare ihr Leben riskieren und, wenn es keine Ewigkeit gibt. Das komplette menschliche Leid, menschliche Leben hätte keinen Sinn, wenn es keine Ewigkeit gäbe. Zu Beginn habe ich euch von Viktor Frankl erzählt. Der sagt, dass Menschen im Leiden einen Sinn sehen müssen, um es zu bewältigen. Wenn wir Gott nach dem Sinn unserer Leiden fragen, wenn wir fragen, warum lässt du es zu? Ich verstehe dich nicht. Du willst doch, dass es mir gut geht. Wird Gott vielleicht so ähnlich antworten? Weißt du, mir ist dein Herz noch wichtiger, als dass es dir immer gut geht. Denn die Schmerzen vergehen, aber dein Herz nimmst du mit in die Ewigkeit. Vielleicht fragt er dich auch, ob du dein komisches, leicht ausflippendes, unbeständiges, selbstverliebtes Herz in alle Ewigkeit mitnehmen willst. Wollen wir das? Um jeden Preis? Oder sind wir bereit, auf dieser Seite der Ewigkeit uns ein wenig formen und erziehen zu lassen? Er möchte uns ein sanftes, ausdauerndes Herz schenken. Wie sieht das konkret aus? Die einzige Aussage, die Jesus über sich selbst und seinen Charakter gemacht hat, steht in Matthäus 11, Vers 29. Dort steht: Ich bin gütig und von Herzen demütig. Das bedeutet, ich bin nicht so leicht gekränkt. Ich kann damit umgehen, wenn jemand anderes bevorzugt wird und ich übersehen werde. Er möchte uns dahin erziehen, trainieren, dass wir geduldig werden, Ausdauer haben. Denn je älter wir werden, desto mehr Ausdauer brauchen wir. Das ist der Lauf, den wir laufen, unser Wettkampf. Im positiv bewältigten Leiden bekommen wir ein Herz, das milde ist für andere. Da, wo wir durchgehen, bekommen wir einen Schlüssel für andere, um ihnen effektiv helfen zu können. Sind wir eine Ermutigung auch für andere, weil wir weitergehen. Zu Beginn haben wir festgestellt, dass Leiden zu einem ganz normalen Leben dazugehören. In der Bibel gibt es zahlreiche Geschichten, in denen Menschen gelitten haben. Die wohl bekannteste ist die Erzählung von Hiob. Ihm wurde alles genommen, was er hatte. Frau, Kinder, Gesundheit, Besitz. Und wie reagiert Hiob? Er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Er sagt letztendlich, alles was wir haben, ist ein Geschenk von ihm. Wer bin ich, ihm böse zu sein, wenn er es mir wieder wegnimmt? Ich glaube, Hiob und viele andere Glaubenshelden, die Gott trotz Leiden danken konnten, haben tief in ihrem Inneren gewusst, dass unser Leiden ein Ablaufdatum hat. In Offenbarung 21, Vers 4 steht, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Da steht nicht, dass alles gut ist. Da waren Tränen, da war Leid. Aber er wischt die Tränen ab, sammelt jede einzelne. Sie ist ihm wertvoll wie eine Perle. Wir Christen sind Menschen, die mit absoluter Sicherheit sagen können, es wird alles gut werden. Es wird sich am Schluss alles gelohnt haben. Ich möchte noch beten. Vater, und da danken wir dir dafür, dass du unser Vater bist, dass du uns siehst in unserer Freude, aber auch in unserer Trauer. Ich danke dir, dass du uns durch dein Wort ja so zeigst, dass Menschen schon immer in diesem Spannungsfeld waren zwischen Plus und Minus. Aber dass du derjenige bist, der uns sieht in unserem guten Leben, aber der uns auch noch viel mehr sieht in dem, wo es uns nicht so gut geht. Und dafür danke ich dir einfach. Danke, dass du ein guter Papa bist. Amen.